Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision – Medizin im Gespräch mit Dr. T und Mr. F.
Heute geht es um etwas, das alle Athletinnen und Athleten vereint. Vom Skiass über den Rodler bis zur Stabhochspringerin, die Verletzung und den Weg zurück. Und wer diesen Weg anleitet, entscheidet oft über Sieg oder Scheitern, über Karriere oder Abbruch, über Comeback oder Kapitulation. Unser heutiger Gast ist jemand, der diesen Weg seit Jahrzehnten mit Athletinnen und Athleten geht. Er ist Physiotherapeut, High-Performance-Rehabilitationstrainer und einer, der in der Szene für Klartext steht. Wenn man den Athleten im Training Scheiße anbietet, dann darf man sich nicht wundern, wenn hinten kein Gold rauskommt. Er gilt als Partner der Top-Athletinnen und Athleten im Wintersport, betreut Skifahrerinnen und Skifahrer, Rodlerinnen und Rodler und Leichtathletinnen und Leichtathleten und sagt selbst, Skifahren sind die komplexesten Athleten überhaupt. Seine Arbeit bedeutet Therapie trifft Planung. Nicht nur ein bisschen Physio, nicht nur Übung von der Stange, sondern hochindividuelle Strategien, gestützt auf Tests, Wissenschaft und Studien, die er liest und umsetzt. Abgestimmt auf Körper, Disziplin und mentale Stärke. Wenn seine Athletinnen und Athleten zu ihm kommen, dann nicht nur fit, sondern nach seinem Credo Return to Stronger. Wir freuen uns riesig, dass er heute hier ist. Willkommen, Markus Hirschspiele.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Visite und Vision. Medizin im Gespräch. Ich freue mich heute wahnsinnig drauf auf einen mega starken Gast bei uns im Podcast. Markus Hirschspiele, hallo, grüß dich, servus.
Servus, hallo, grüß dich.
Wir sitzen hier gerade im Metzgang in seiner Praxis, sensationell. Ich habe davor mir auch die Praxis anschauen dürfen, Markus. Also wirklich toll, wie man auf eine so geringe Fläche so viel Disziplinen trainieren kann und dann auch noch mit der Feinheit, in die wir gleich reingehen werden. Hut ab, finde ich sehr, sehr toll.
Danke.
Markus, du bist bekannt dafür, Athletinnen und Athleten nicht nur zu therapieren, sondern sie geplant und systematisch zurückzuführen. Wie bist du hier diese Rolle hineingewachsen?
Hineingewachsen bin ich eigentlich dahingehend, dass Wir testen ja alle Athleten oder Athletinnen durch, wenn sie kommen. Ob es jetzt nur zum Athletiktraining ist oder zur Rehabilitation. Und viele Verletzungen haben ja irgendwo eine Ursache. Ja, es gibt natürlich gerade beim Skifahren Stürze, die einfach schwere Verletzungen nach sich ziehen. Aber es geht auch immer um die körperliche Situation, die zu diesen Stürzen führen kann. Und wenn in dem Bereich unzureichende athletische Voraussetzungen da sind, dann versuchen wir natürlich nicht nur die Verletzung wieder in Ordnung zu bringen, sondern auch an den Ursachen zu arbeiten, dass sowas, wenn es möglich ist, nicht mehr oder nicht mehr häufig passiert.
Markus, viele sehen dich ja nicht als Physio direkt, sondern eher als Partner im Leistungsaufbau. Was macht für dich einen Unterschied?
Der Unterschied ist einfach, dass mit der normalen Physiotherapie, die oft leider mal nur ihr Ende in der medizinischen Trainingstherapie findet und das reicht bei weitem nicht aus, ob es jetzt für normale Patienten ist oder für Leistungssportler ist, um die wieder richtig stabil belastbar zu bringen. Ja, und dann war für mich irgendwann die Entscheidung einfach klar, ohne eine zusätzliche fundamentierte Ausbildung im Athletikbereich hat man keine Chance, da jemanden hinzubringen. Und das ist einfach der Unterschied, dass wir versuchen, wirklich Normen zu setzen und egal den Menschen einfach, egal ob er jetzt einen normalen körperlichen Beruf hat oder so oder ein Leistungssportler ist, einfach wieder belastbar zu machen. Und um die Belastbarkeit, das ist, glaube ich, der massive Unterschied in dem Bereich.
Markus, jetzt haben wir es ja im Intro auch schon ein bisschen gehört. Und du hast ja mal gesagt, Skifahrer sind die komplexesten Athleten
wann sind das genau die? Es gibt ja Untersuchungen oder Studien darüber, die sich mit der Thematik beschäftigt haben, welche Athleten am komplexesten trainiert sind. Das sind oft einmal, ja, vielleicht ein bisschen theoretische Werte, aber jetzt zum Beispiel im alpinen Skisport ist es so, dass ein Skifahrer nichts auslassen kann. Ja, also die brauchen einen extrem hohen Umfang in der Grundlagenausdauer, um einfach die Strukturen regenerativ halten zu können über die ganze Saison, um schnellstmöglich zwischen den Rennen und den Trainings wieder zu regenerieren. Die müssen unglaublich hohe Kräfte aushalten, wenn du mit dementsprechend aggressivem Material mit 130, 140er Abfahrt bestreitest, wo du mit unmöglichen Winkeln in so einer Kurve auf Eis umlegen musst, dann musst du hoch in die Maximalkraft gehen. Die brauchen eine hohe Reaktivität, hohe Schellkraft, Explosivkraft. Die müssen ein extremes Potenzial im Kraftausdauerbereich haben. Das heißt, bei einem Skifahrer kannst du eigentlich nichts weglassen. Und die sind von dem, was sie alles brauchen, eigentlich deshalb die komplexest trainierten Athleten, auch was Antizipation, kognitives Training, Balance, Koordination. Also du kannst da eigentlich nichts weglassen. Und da sind viele andere Sportler, also bei uns sind über 80 Sportler aus 24 verschiedenen Sportarten. Und gerade Fußballer wundern sich oft, was ein Skifahrer überhaupt trainieren muss, dass er seinen Sport überhaupt überlebt.
Tatsächlicherweise habe ich das ja in einem anderen Podcast, finde ich, auch schon mal gehört. Nach das schon mal recherchiert, fand das sehr, sehr beeindruckend, weil ich mir dann mal tatsächlich angeschaut hat, habe über verschiedene Studien auch und anatomischen Strukturbeschreibungen, welche Muskeln oder was eigentlich alles beim Skifahrer gefragt ist. Und es ist tatsächlich deutlich mehr als beim Fußballer, auch wenn man das so gar nicht sich vorstellen kann. Die Skifahrer machen da schon echt einiges mit und das sind wirklich brutale Kräfte, die da drauf wirken. Dann schön, dass du das jetzt auch nochmal so beschrieben hast. Welche Anforderungen haben denn Wintersportler wie Skirodeln oder auch so Stammfußspringer, wie du ja auch bei dir im Training hast, an deine Arbeit?
Es ist so, für mich ist das ideale Arbeitsumfeld, weil ich immer ich will denken. Ja, und es sind immer oft die Fragen, ja, du machst nur Skifahrer, oder? Also ich mache natürlich auch viele Skifahrer, aber dann sind halt noch Handball-Bundesliga, das und das und hier und her, Leichtathleten und wie geht denn das? Wieso, wie geht das? Man muss sich doch auch was spezialisieren. Und das stimmt überhaupt nicht. Ich meine, ich kann ja, ich kann ja nicht sagen, mit dem, ich kann nur Steuerberater und Bankangestellte, wenn halt ein Zimmerer oder Schreiner zu mir kommt, dem kann ich nicht mehr helfen, weil der macht einen komplett anderen Beruf. Und so ist es da auch. Und das ist das, was ich liebe an meiner Arbeit, dass du dich mit dem Athleten beschäftigen musst, dass du natürlich eine gewisse Basis setzt. Aber halt dann, wenn's in die Spezifik geht und die Herausforderungen und Anforderungen an den Athleten individuell, da muss man sich damit beschäftigen, ja, wo holt er seine Explosivität her, welche Strukturen arbeite ich mehr über Kollagentraining, muss ich muskulär das und das machen, und das sind halt unterschiedliche Equipment, das man braucht, unterschiedliche Trainingsaufbauten, die man braucht, um sein Ziel zu erreichen. Und das ist eigentlich das, das liebe ich, die Vielfältigkeit eigentlich.
Man merkt ja das auch an, wenn du das so erzählst, dass dir das richtig Spaß macht, dich auch mal auf Disziplinen einzulassen oder die zu machen, die vielleicht jetzt nicht typisch sind, weil ehrlich gesagt, ich habe am Anfang auch erst gedacht, hey, der macht die ganze Skifahrer, Rodler, also alles nur Wintersportler. Und dann habe ich mal weiter recherchiert, okay, Fußballer, Handballer, war ja alles schon da. Wie wir auch wissen, sogar für die Krankenschwester aus Augsburg. Geh nochmal in diese Therapieplanung, Tag 1 bis zum Wettkampf. Wie gehst du vor, wenn ein Athlet oder eine Athletin verletzt zu dir kommt? Was passiert da in der Woche 1?
das kommt natürlich immer darauf an, ob es eine Verletzung ist, die jetzt rein muskulär ist, oder ob ein Sportler oder Sportlerin operiert worden ist. Ja? Dann schaut man sich das an. In der Regel bei von den Operateuren, wo ich meine Athleten bekomme, die haben Gott sei Dank wenig Schwellung, weil die Jungs alle wissen, was sie tun. Und in den, man fängt ja dann mit dem alles, was abschwellende Maßnahmen sind, Lymphdrainagen, da fängt an mit den Mobilisationen. Und dann ist es so, dass ich einfach schnellstmöglich versuche, den Athleten von der Bank runterzukriegen. Ja, weil die eigentliche Therapie ist immer das Training. Ja, in Rückenlage ist noch keiner belastbar geworden. Es ist egal, was man macht, ob man manuelle Therapie macht oder Osteopathie, ob man mit medizinischen, elektronischen Geräten arbeitet, wie auch immer. Das sind alles Gimmicks. Das ist eigentlich das, wie man jemanden schmerzfrei bringt, wie man den wieder funktionsfähig bringt. Das Entscheidende ist, dass man von Beginn an bestrebt ist, die Mechanik in einem Gelenk wiederherzustellen, wenn es betroffen ist, gerade nach dem Kreuzband. Und das so zügig wie möglich gehen und dann mit dem Training in einem vernünftigen Maß anfangen kann. Ja, das ist das, was eigentlich, ja, deswegen ist es schwierig zu sagen, was machst du in der ersten Woche. Teilweise bin ich bloß 3 Tage beschäftigt und dann geht's los. Wenn du schwerere Verletzungen hast, dann beschäftigst du dich natürlich 3, 4, 5, 6 Wochen mit dem. Wir bauen aber dann immer schon ein Training dazu. Ja, also der trainiert die nicht betroffene Extremität voll, der trainiert die Wirbelsäule, den Rücken voll, der macht sein Oberkörpertraining, und das wird er halt dann bei uns so gesetzt positioniert, dass er das kann, weil das ist das Schlimmste, was passieren kann, das ist, dass du dann irgendwann nach Wochen oder Monaten so ein Ganzkörperwrack vor dir hast, wo du alles wieder aufrichten musst, und das kannst beim Profisportler kannst du nicht bringen.
Jetzt kann ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben es ja gesehen, bevor unsere Aufnahme, hast du ja noch einen Patienten, der wohl vorher am Knie operiert worden ist, und zwar relativ frisch, noch auf der Liege erst behandelt, und als wir dann den Wundgang gemacht haben, haben wir ihn schon gesehen im Blasbereich. Das macht für mich alles ein rundes Bild, was du sagst, und dass man trotzdem den Bereich noch trainiert oder die Bereiche noch trainieren kann, die ja nicht betroffen sind, und dass man da weiter drauf arbeitet. Markus, du liest regelmäßig Studien, um dein Training anzupassen. Wie fließen Wissenschaft und Praxis in deine Arbeit vor allem?
Sehr stark. Sehr stark. Es ist so, dass ich mich von Beginn an auch mit den etwas ungemütlichen Themen sehr gern beschäftigt habe. Gerade wenn es um Sehnenverletzungen geht oder Knorpelverletzungen, da habe ich früh gesehen, da sind einfach die Ergebnisse schlecht. Ja, es gibt viel zu viele Athleten, die seit Jahren Probleme mit einer Knorpelsituation haben, mit der Sehne haben und. Und das liegt aber dann meistens an dem, dass diejenigen, die sich damit beschäftigt haben, keine Ahnung haben. Man kommt nicht drum rum, du brauchst ein hohes Maß an physiologischem Wissen, ja, wie kollagene Strukturen aufgebaut sind, wie Knorpel aufgebaut ist, welche Reize die Strukturen brauchen, ab was reagieren sie am besten. Ja, deshalb sind Studien oder neue Veröffentlichungen gerade in dem Bereich für mich, ja, das, was ich brauche. Ja, weil die Anatomie ist so, wie sie ist, die wird sich ja nicht verändern, aber das Wissen drüber, Gott sei Dank. Und da schaue ich natürlich, dass ich gerade mich, also meistens sind es Studien aus dem Ausland, muss man einfach sagen, die da sehr wertvoll sind. Dann wird sofort adaptiert, umgebaut und angepasst.
Da brauchen wir auch gar nicht drum machen, Markus. Die besten Schwünge wahrscheinlich in den Sport, Athletikbereich und in dem anatomischen Sportbereich werden mit Sicherheit aus Amerika, Kanada, Australien kommen, oder?
Ja, genau so ist es. Genau so ist es. Weil es einfach auch die Länder sind, die, gerade Australien, die haben, glaube ich, ein höheres Budget für Sport als wie fürs Militär. Und das merkt man. Also, gerade was da die wissenschaftliche Arbeit angeht, die wird da extrem unterstützt. Ja, und ja, und da, wenn man sich da bedient, ist man gut beraten.
Markus, sonst wollen wir ja heute in unserem Sportmonat den Leuten auch so ein bisschen den Einblick geben in den Bereich Methode und Tools. Du arbeitest viel mit exzentrischem Training, Flywheel-System. Warum ist das so wichtig in der Reha für dich?
Es ist so, dass ich mich ja teilweise ist zum Beispiel dort mit den Flywheel-Trainingsgeräten habe ich mich 2 Jahre beschäftigt, bis ich das erste gekauft habe. Ja, ich habe versucht herauszufinden und auch ausprobiert, welche Intensität wirkt da, welche Sportarten kann ich damit alles bedienen, welche Strukturen kann ich damit trainieren. Und das ist eigentlich, sage ich mal, das Entscheidende, dass man sein Equipment nach dem aussucht, was man erreichen will. Ja? Und beim Eccentric Training, beim Flywheel-Gerät, das ist einfach so, dass wiederum durch auch sehr viele Studien auch belegt, du hast halt ein immens höheres Maß an maximal kräftigen Fortschritten. Du hypertrophierst ganz anders. Du kannst, gerade wenn es um Sehnengewebe geht, ganz andere Reize setzen, die bringst du mit freien Gewichten nicht hin. Ja, also wir trainieren mit Langhantel, Kurzhantel, sämtlichen Seilzugsystemen, mit allem. Ja, aber wenn ich eine gewisse Reizintensität haben will, dass eine Struktur den Reiz bekommt, dass sie umbaut, belastbarer wird und dadurch adaptierbar, dann brauche ich dieses Equipment. Ja, sonst kann ich es einfach nicht machen. Und dass ich irgendwas nicht machen kann, weil ich das Equipment nicht habe, das wird nicht passieren.
Das kann Zuhörerinnen und Zuhörern bestätigen. Ich habe Markus beim Rundgang gefragt, wie viele Sachen angepasst worden sind hier, damit sie an die Örtlichkeiten passen. Es sind sehr viele. Ich glaube, Markus Innengerät haben will, dann wird einfach das Haus so passend gemacht, wie es sein ist.
So ist es ja.
Markus, wie kombinierst du die klassische Physiotherapie mit High-Performance-Elementen? Das ist ja schon sehr schwierig. Bei Physiotherapie ja nochmal ein gutes Stück weg ist von dem, was du machst, aber ja doch die Kombination da ist, gerade so im Aufbau nach der Reha, nach den OPs bei den Patientinnen und Patienten oder Athleten oder Athleten.
Die Physiotherapie hat mir eigentlich die Basis gegeben für dieses Denken, ja. Weil es ist so, du hast als Physiotherapeut muss man halt irgendwann einmal logisch denken, ja, und wenn ich jetzt egal welche passiven Techniken und Therapien ich kann, wenn dann die Antwort ist an maximal mit 24 Kilo bestückten Seilzugsystem, einen normalen Patienten, der als Zimmerer oder Maurer arbeitet, dem werde ich mit diesem Gewicht seine nicht belastbare Wirbelsäule, weil er dadurch über Jahre degenerative Schäden erlitten hat, weil die tatsächliche Belastbarkeit, die er hat, nicht den Belastungen entspricht, die er jeden Tag aushalten muss. Und dann geht er der Körper kaputt. Und das heißt, so habe ich schon immer gearbeitet. Ja? Das High-Performance-Training, das ist eigentlich, sollte eigentlich für jeden normal sein und selbstverständlich sein, dass er, egal wen er vor sich hat, den mit High-Performance trainiert. High-Performance heißt nicht, dass wir da 17 Übungen aus 12 verschiedenen Ländern machen und weil alles lustig ausschaut, sondern dass man sich einfach wirklich immer darüber Gedanken macht, wie kann ich die absolute Belastbarkeit und die Performance von jedem verbessern und die Belastbarkeit hochzufahren. Und das geht's immer. Ja, weil egal, ob ich mir was reiße, was breche, eine Knorpelimpression habe, oder ob ich durch eine berufliche Tätigkeit und meiner nicht trainierten Situation oder nicht belastbaren Situation über Jahre kaputt gehe, es ist immer eine nicht ausreichende Belastbarkeit. Weil es gibt natürlich Verletzungsmechanismen, die kann ich nicht trainieren. Ja, das ist einfach so. Aber gerade im Fußballbereich oder sowas, wenn man sich mit der ganzen Systematik beschäftigt, dass die Non-Contact Injuries das Hauptproblem von einem Fußballer sein, bloß weil das Athletiktraining verschwindend gering ist, ja, wenn dann hüpfen sie über ein paar lustige Hürden drüber und Pylone drüber und machen dann vielleicht noch ein bisschen Neuroathletik, aber da kannst du dann irgendeinen Flascherl riechen oder einen Faden entlang schauen, solange du willst und mit einer Augenklappe durch die Gegend springen. Wenn du eine Struktur belastbar bringen willst, dann musst du sie mit Gewicht belasten. Und das ist die eigentliche High-Performance, dass ich, egal wen ich vor mir als Patienten habe, ich muss den vom Patientensein wegbringen. Und das ist die eigentliche High-Performance, die jeder Physio auch oder Reha-Trainer immer sich als Ziel setzen muss.
Definitiv, da bin ich voll bei dir und ich verstehe das auch ganz genau, was du meinst. Man kriegt das ja aus dem Bitte. Wir haben ja überwiegend unsere Zuhörer, kommen ja nicht aus dem medizinischen Fach. Und man kriegt es ja jetzt schon mit dem medizinischen Bereich, dass so mal ganz langsam immer mehr auf die Athletik gegangen wird. Zwar von der wahrscheinlich nach deiner Ansicht doch viel, viel zu wenig, vor allem bei den Fußballern. Aber es geht in eine gewisse Richtung rein. Ich dachte, du würdest gehört.
Das wäre schön.
Welche Rolle spielt denn Kraftdiagnostik, funktionelle Tests und Monitoring in deinem Alltag? Wir haben jetzt oben schon gesehen, du hast ja ganz da deine Schirme, deine Punkte, die du gehst und du sagst, da möchte ich das testen, da will ich das ausroten. Was sagt dir das und was ist danach die Entscheidung?
Es ist so, dass ich natürlich über extrem viel Equipment verfüge. Nichtsdestotrotz ist es so, dass jeder neue Athlet, der zu uns kommt, den untersuche ich erstmal eine Stunde. Ja, also komplett wird der manualtherapeutisch auseinandergeschraubt, um dort Muskelsituationen festzumachen, die auffällig sind. Mechanik im Sprunggelenk, keine Rotation im Unterschenkel, wie auch immer. Ja. Und aufgrund dessen, ja, machen wir dann ein paar aktive Funktionstests, die aufbauend auf das, wo man dann beobachtet, sieht man das auch in der Aktivität. Ja? Dann ist das nächste immer ein isometrischer Maximalkrafttest, weil was Ehrlicheres gibt's nicht. Und so geht es dann hoch, es werden visuelle Tests gemacht, es werden kognitive Tests gemacht, Antizipationstests gemacht. Dann kommen die dynamischen Krafttests, dann kommen Sprungtests auf den Kraftmessplatten und. Aber entscheidend ist immer, was sehe ich, was fühle ich, was, das ist einmal das Ehrliche, weil viele Athleten haben das Problem, wenn die zu jemandem kommen, das, wo es nicht unbedingt sein täglich Brot ist, dass ein Profi oder Leistungssportler bei ihm aufschlägt, oder die immer nur auf YouTube oder was weiß ich was oder Instagram gut ausschauen wollen und mit diesen Athleten Werbung machen wollen, die gehen sofort in ein Performance-Programm im Training und so wirst du nie auf die Ursache kommen, woher der sein Problem hat oder warum er nicht schneller wird oder warum er seine Verletzungsanfälligkeit nicht bringt, weil wenn ein Sportler was kann, dann ist das Kompensieren und Bescheißen, weil der wird, wenn der schon Monate oder Jahre ein Problem hat, dann hat er sich aufgrund seiner körperlichen Fähigkeiten Bewegungsmuster zurechtgelegt, wie er das irgendwie bewerkstelligen kann. Und das siehst du oft, wenn du nicht Basic-Tests machst, die in einer Bewegungsebene laufen, wo du eben sämtliche Kompensationsmechanismen wegnimmst, wo er nicht bescheißen kann, dann siehst du das nicht. Ja? Das wirst du nie sehen. Und das ist halt der funktionelle Aspekt wird immer die Basis sein und dann suchen wir uns, okay, jetzt hat es da Auffälligkeit, jetzt nehmen wir das EMG dazu und dann nehmen wir das und dann schauen wir, steuert der da überhaupt an? Da kommst du teilweise zu den skurrilsten Ergebnissen, ja, die, wenn du jetzt kein EMG hast, gar nicht finden kannst. Aber die Idee, dass du jetzt ein EMG brauchst, das kriegst du nur über wirklich eine Basis, die im funktionellen Untersuchungsbereich eigentlich das Wichtigste ist.
Markus, lass uns mal reinkommen in den Punkt Return to Play, also mehr als wieder fit zu werden. Wann ist dann für dich ein Athlet, Athletin wirklich bereit und was sind deine Kriterien für Return to Play?
vieles Wort. Das ist komplex. Das ist komplex. Es ist so, dass ich und mit meinem Mitarbeiter zusammen, wir haben unsere eigenen Return-to-Competition oder Return-to-Play-Parameter festgelegt. Ja, also es ist, wir schauen uns natürlich, wenn wir da rankommen, es sind nicht alle Verbände oder Clubs so freigebig und geben dir die Kraftdaten, die sie haben. Aber dann schauen wir, dass wir vergleichen können. Schlussendlich ist es so, ein erfolgreicher Return-to-Play-Test, da wird bei uns der Athlet an wirklich den Rand des Machbaren gebracht. Also das ist nicht wie oft üblich, ja, wir machen Side-Hop-Test, wir machen das ein bisschen und da ein bisschen und hin und her, sondern wir versuchen schon eine gewisse Strategie A auf sein, wenn er zur Reha da war, nach einer Verletzung, auf das Verletzungsmuster zu gehen. Wir haben den ja dann Wochen oder Monate oft trainiert. Dann konfrontieren wir einen Athleten maximal mit möglichen Verletzungsszenarien. Ja. Das heißt also Sprungtests, reaktive Tests, die werden bei uns immer am Ende gemacht, weil mich das dann interessiert, wie der reagiert, wenn er schon vorermüdet ist und nicht, wenn er eine Top-Performance abliefert, früh um 9 frisch ausgeschlafen und mit einem guten Müsli drin. Und das sind halt einfach Dinge, dass man wirklich Tests hat, die bei einer Schulterluxation auf die Kapsel gehen, die bei einem langwierigen Patellasehnen oder Quadrizepssehnenproblem massiv auf die Sehne donnern. Ja, und das heißt, es wird bei uns nie ein typischer Ablauf sein in der Schulter oder am Knie, weil du wirst gewisse Kraft ja immer testen, dynamische, isometrische Kraft. Aber gerade wenn es dann um Richtungswechsel geht, dann nutzen wir bei uns am Skillcourt gewisse Dinge, die kürzere Beschleunigungen brauchen, wo ich ihn bremsmäßig auf Stress bringe. Ja, dann werden zusätzlich Hürden hingestellt. Ja, dann rennt mein Mitarbeiter, der Lukas, mit dem Pizzaball durch die Gegend und haut die noch durch die Gegend. Ich brauche mentalen Stress, ich brauche körperlichen Stress und da versuchen wir schon so für den Sportler so alltags- und sportspezifisch wie möglich abzutesten.
Das ist sehr interessant, weil wir auch im Vorfeld, du hast ja wieder Schülern, die ganzen Tests, die vor allem, sage ich jetzt mal, im Sportbereich gemacht werden, bevor ein Spieler wieder zurückgeht, ein Rennfahrer wieder auf die Piste darf und so weiter, sind ja sonst immer so, wie du sagst, um 9 Uhr starten, Patient, Athlet ist vorbereitet, darf dann praktisch einen Test machen, die aber gar nicht in der Extremsituation sind. Und bei dir, das ist ja wirklich so, da gehst du über diese Extremsituation hinaus und weißt danach, okay, also das, was wir jetzt vorhaben oder was er vorhat, dafür im Surfit.
Ja, weil ich habe mich neulich auch mit einem Trainer unterhalten, wo es so geht, da ist es um die mentalen Bereiche gegangen. Ja? Und dann gibt es also einen Begriff, den ich schon bald nicht mehr hören kann, das ist Mental Strength. Ja? Und ich meine, es ist total individuell. Ja? Du kannst dir einen Mentalcoach holen, du kannst zum Sportpsychologen gehen, du kannst, keine Ahnung, mit deiner Freundin zum Pizza essen gehen, den einen beruhigt das, den anderen beruhigt das oder hilft ihm oder wie auch immer. Aber schlussendlich wirst du eine Mental Strength, also eine mentale Stärke, nur durch Physical Strength herstellen können. Ja, meine Athleten, wenn bei mir fertig sind, die wissen, da muss der Bus über mich drüber fahren. Ja, und wenn, und da kann ich ihm noch so einreden, wenn der sieht, dass seine Kraftwerte scheiße sind. Und wenn die Gewichte 50%ig unter dem liegen, was andere in dem Bereich bewegen, dann kann ich dem stark reden, was ich will. Das heißt, du musst mit dem Test, den du im Return-to-Play machst, die Physical Strength, also seine körperliche Stärke, so präsentieren bei ihm, dass er wirklich auch weiß und nicht nur glaubt zu wissen, dass er mehr als belastbar ist für seinen Sport und für ein Comeback.
Markus, was unterscheidet denn den Alltag, also schmerzfrei laufen, bewegen, vom Wettkampf Sprünge, Belastung und deren mentale Stärke in deinem Training?
Eigentlich relativ wenig bis viel. Ja. Also ich meine, es geht ja immer um das, wenn man mit Athleten spricht oder auch mit normalen Patienten, dann haben die ein Problem am Knie, dann sagen sie, aber kann ich wenigstens schon wieder so leicht laufen. Zum Beispiel. Ne? Jetzt, wenn du weißt, dass du bei 7 Meter pro Sekunde hast du auf die Hamstrings, also die hintere Oberschenkelmuskulatur und auf den Gastrocnemius 7,6 bis 8,3-fach dein Körpergewicht als Belaster. Ja, das heißt, da bewege ich mich bei 14 km/h vorwärts, das ist sozusagen mir nichts. Ja? Habe aber schon eine massive Belastung, die wieder zu irgendetwas führt. Und wenn ich jemanden wieder zum Laufen bringen will, egal wen, dann muss ich wissen, wo welche Kräfte wirken und muss die Struktur erstmal belastbar kriegen. Ja? Ich meine, wenn jemand in einem gewissen Tempo zum Beispiel laufen will und er kann nicht wenigstens mit dem Dreifachen seines oder Vierfachen seines Körpergewichts Calf Raises machen, also Waden heben einbeinig, ja, dann hat er beim Laufen noch nichts verloren. Ja? Und das ist immer die Krux bei dem Ganzen, dass entweder gewisse Schritte ausgelassen werden, zu früh begonnen wird, gewisse Dinge gar nicht beachtet werden, aus Unwissenheit oder wie auch immer. Aber deswegen ist ja das eine ohne das andere der möglich.
Definitiv. Markus, jetzt kommen wir zum, glaube ich, spannendsten Fall für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Kannst du uns einen anonymisierten Fall nennen, wo du Athletinnen oder Athleten erfolgreich zurückgebracht hast?
Ja, was ist erfolgreich? Bei mir ist es so, für mich ist es zum Beispiel ein Erfolg bei, deswegen mache ich das also gern, bei abgeschriebenen Athleten, ja, die dann nicht mehr in der Mannschaft sind oder vom Verband nicht mehr so unterstützt werden im Selbstzahlerbereich landen oder wie auch immer. Und dann hast du, oder sie sind zu alt oder und dann trainierst du jemanden, der, sage ich mal, durch die Selbstzahlersituation eine Chance bekommen hat, ja, holst dann, in seinem Sport noch einen Weltcup-Podiumsplatz, das eigentlich so nicht mehr, auch aufgrund von Verletzungsgeschichten, nicht mehr möglich gewesen wäre, dann hast du den Erfolg, ja, einer der maximalsten Erfolge, den ich gehabt habe, das muss man sagen, in der jüngsten Zeit, das war ein junger Handballprofi, der sich das Kreuzband gerissen hat, mit ein paar Begleitverletzungen. Gut, ich weiß natürlich, wen ich auch anrufen muss, der das Kreuzband dann operiert hat, ja. Wir haben die Reha durchgezogen, das war letztes Jahr, von März bis November. Also das ist beim Kreuzband, beim Handballprofi verdammt kurz. Das ist verdammt kurz. Ja. Wir haben eine Intensität in das Training, also der war täglich 7 Stunden da. Ja. Wir haben dann im November, in der ersten Novemberwoche, unseren eigenen Lucerne Competition Test gemacht. Der dann von der BG für Profisport, also es gibt ja nur 4 Sportarten, die da von der BG erfasst sind, die testen dann nochmal. Das war seit Bestehen der BG für Profisport der beste Lucerne Competition Test mit dem besten Wert, den die jemals gesehen haben. Im Dezember hat er dann mit der italienischen Handballnationalmannschaft das erste Trainingsspiel gemacht. Im Januar hat er dann die WM gespielt, ist im ersten Spiel MVP geworden und mit seinen 22 Jahren, noch dazu als Italiener, unter die 10 besten Torschützen der ganzen WM gekommen und hat nach dem ersten Spiel dann gleich ein Angebot bekommen von einem deutschen anderen Handball-Bundesliga-Verein, mit dem er jetzt dann noch deutscher Meister geworden ist und ins Champions-League-Finale gekommen ist. Und das ist eigentlich von dem, was machbar ist, das Maximale. Ja, und das war für mich einer der schönsten Erfolge, weil es eigentlich kaum möglich war. Ja, weil über eins werde ich mich nie drüber hinwegsetzen und das sind die Wundheilungskriterien von Geweben. Ja. Und das, und da muss man immer normale Menschen jetzt in Anführungszeichen immer ein bisschen enttäuschen und sagen, ja, der spielt ja auch schon wieder das oder das gleiche wie ich. Ja gut, erstens mal ist ein Leistungssportler oder Profisportler in der Regel ein junger Mensch, gesund, mit einem optimalen Stoffwechsel, optimale Ernährung und. Dann ist der finanzielle Background dann da, dass der 8 Monate, 7 Stunden am Tag bei mir trainiert hat. Und die Zeiten, die verantwortungsbewusst sind, ja, das muss man auch sagen, weil da war es grenzwertig von der Zeit. Also man muss ja sagen, Sehnenkollagen hat gewisse Wundheilungsphasen, ja, und da kann man sich Kreuzbandstudie anschauen, was man will. Ja. Es handelt sich um ein Sehnenkollagen und das Sehnenkollagen, wenn man hat eine Turnoverzeit von 350 bis 500 Tagen. Das heißt, nach 12 Monaten beginnt eigentlich erst die Maturationsphase, das heißt die reife Phase der transplantierten Struktur. Ja. Und alles, was man eigentlich vorher wieder zum Sport zurückbringt, ist noch nicht mal mit der Wundheilung abgeschlossen. Ja. Aber umso besser man trainieren kann, umso besser schützt man diese Struktur. Ja, und dann sind solche Ergebnisse möglich. Aber man muss auch wissen, in dem Moment, wo diesen Athleten seine Kräfte verlassen und der Impuls so unglücklich wiederkommt, dann trifft die Bewegung eine oder die Belastung eine noch nicht belastbare Struktur und dann knackt die relativ schnell wieder. Von dem her darf man sich da nicht ein bisschen täuschen lassen, weil das, was man im Leistungssport oder im Probesport sieht, das ist nicht schneller, sondern das ist die optimal schnelle Zeit. Ja.
Ja. Heilungsverlauf ist ja grundsätzlich immer gleich. Tendenziell.
Ja.
Wir erleben es ja auch, und das ist jetzt mal so eine ganz persönliche Frage, vor allem bei Frauen der Kreuzbandrissen, hört man ja jetzt immer wieder, vor allem auch nachdem der Frauenfußball ja auch deutlich populärer geworden ist und mehr in den Medien ja auch steht. Aber auch bei den Skifahrerinnen ja auch viel, viel mehr Fokus drauf liegt. Trägt ihr das auch, dass auch da länger dauert mit der Heilungsphase, bis die wieder fit sind?
Ich meine, das ist so. Ich werde oft gefragt von Sportdirektoren, von Boss, wie auch immer, Verbänden, von Clubs. Ja, wie können wir denn das Rerupturrisiko senken? Das ist immer die gleiche Antwort. Ihr müsst den Athleten Zeit geben. Ja, das ist das entscheidende Kriterium, weil es ist egal, die Spiele werden immer mehr, die Wettkämpfe werden immer mehr, das Material immer aggressiver, der Sport immer schneller, immer athletischer. Da muss ich im Athletikbereich High Performance, sonst habe ich gar keine Chance. Und im Damenbereich ist es halt dann noch so, es gibt ja eine sehr bekannte Skifahrerin, die Lindsay Vonn, die hat sich ja 3 Meter das Kreuzband gerissen. Und alles war so plus minus 2 bis 3 Tage Periode. Ja. Das ist das, was bei Frauen ja hormonell ohnehin noch dazukommt. Dass die in dem Fall einfach ligamentär deutlich höhere Risiken eingehen in ihrem Sport. Wir reagieren da immer ein bisschen drauf, das mache ich schon immer. Also wir machen immer eine Ligament-Dominance-Testung am Anfang. Das heißt, dass wir gewisse, die Athletinnen sagen mir, wann sie ihre Periode haben und wann die Safe-Tage sind. Und dann in dem Zeitraum, in diesen beiden Zeiträumen, lasse ich Single-Leg-Distance-Hops machen, also einbeinige Sprünge auf Distanz, die sich stabilisieren müssen. Und wenn jemand eine Ligament-Dominance hat, also praktisch in dem hormonellen Zyklus einfach mehr mit Instabilität und Labilität reagiert, dann siehst du das sofort in der Landephase, wie der Ausschlag, die Amplitude im Knie ist und. Und bei solchen Athletinnen reagieren wir im Training immer. Ja, das heißt, wenn die müssen wir dann sagen, du, ich habe jetzt gerade meine Periode bekommen, und wenn dann Sprünge und Schnellkraft auf dem Plan wäre, ja, reaktive Dinge, dann machen wir das in diesen 3 bis 5 Tagen nicht, sondern wir machen normales Krafttraining, um dann wieder normal weiterzumachen, um einfach Verletzungsmechanismen wirklich auszuschalten, wo es gerade geht, im operativen Bereich. Gerade Operateure, die ja in dem Bereich viel arbeiten, wie der Manuel Köhne, die haben dann jetzt, in Frankreich ist es schon sehr, sehr viel, die operieren fast alles nur noch mit Lumerplastik. Ne? Diese zusätzliche ligamentäre Sicherung eigentlich, Rotationsstabilisation im Knie zusätzlich zum Kreuzband ist natürlich rehabilitativ, dann noch ein bisschen größerer Aufwand und auch die Wundheilung und die Reha-Zeit verschieben sich natürlich, ja, weil mehr Struktur heilen muss. Aber man wird mit vor allem mit der Zeit darauf reagieren müssen, ja. Weil man ist operativ und wenn man wirklich Ahnung hat von den Dingen, was man tut, im Reha-Bereich eh schon relativ am Limit, was man machen kann.
Also ich kann definitiv sagen, ich hatte noch nie einen Sportathletiktrainer, Physiotherapeuten gehört, der so viel Wissen über die weibliche Periode mitbringt wie du. Ich habe das auch tatsächlich, und die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen es ja, ich komme aus dem Bereich der Orthopädie, noch nie gehört, dass darauf geachtet worden ist. Wirklich Wahnsinn, Markus. Sensationell, muss ich wirklich sagen.
Jetzt hast du ja schon zweimal den Namen angesprochen. Wir haben ja auch eine tolle Stimme von Dr. Köhne mitbekommen zu eurer Zusammenarbeit. Er beschreibt eure Zusammenarbeit als etwas ganz Besonderes. Wie wichtig ist dir dieser Arzt-Physio-Athletik-Trainer-Austausch?
Extrem wichtig. Gerade weil ich es eigentlich über die 25 Jahre, die ich jetzt selbstständig arbeite, habe ja mehr Konfrontation mit Ärzten als wie Kooperation. Ja? Das muss man einfach so sagen, weil außer dass sie einem dann irgendwann einmal ihren akademischen Abschluss vorhalten, passiert fast nicht recht viel. Und wenn man dann auf Ärzte trifft, die wissen, dass sie noch so gut operieren können, wenn hinterher nicht das Optimum passiert, war die ganze OP nichts wert. So weiß ich, dass ich nur so gut sein kann, wenn die Operation perfekt ist. Und da habe ich halt über die unterschiedlichsten Gelenkbereiche und Problemsituationen wirklich ein extrem gutes Netzwerk. Und gerade was die Kniegelenksverletzungen angeht, vorderes, hinteres Kreuzband, ich habe jetzt aktuell gerade einen Skifahrer aus der Weltcup-Mannschaft, der einen extrem schweren Sturz in Kitzbühel gehabt hat, dieses Jahr im Januar. Das kann ich ja sagen, das ist ja in allen Medien drin gewesen. Also der hat sie rechts, also der hat schon mal eine 2017er Kreuzbandverletzung gehabt links und hat 3 Knorpelschaden gehabt im Knie. Den hat es im Januar in Kitzbühel beim Training zerlegt und der hat sich praktisch rechts das vordere Kreuzband gerissen und 2 Horizontalrisse durch beide Menisken durch. Dann hat er sich am linken Knie das hintere, das vordere Kreuzband, das Innenaußenband gerissen, die komplette Hamstringmuskulatur, Popliteus, alles ausgerissen. Zwar eine sogenannte Jahrhundert- oder Luxationsfraktur vom linken Kniegelenk, also das Knie ist in 45 Grad Winkel, ist der Unterschenkel neben dem Oberschenkel gestanden. Und da haben wir uns extrem gut im Vorfeld ausgetauscht, Schlussendlich macht es logischerweise, der Manuel ist der Operateur, aber das war halt auch genau das Richtige, wie er das gemacht hat. Ja? Weil, sagen wir, du bei so einer Verletzung weißt du schon nicht, was du anfangen sollst. Ja? Und das war einfach wirklich, wir haben das rechte Knie komplett operiert, also der Manu, ja, und links das Außenband rekonstruiert und die Hamstrings wird da angenäht, wo er was gefunden hat, wo man was festnähen kann. Und dann 8 Wochen drauf, dann vorderes hinteres Kreuzband in einer Operation zu machen. Und das ist übrigens der da hinten die 200 Kilo an der Maschine gedrückt hat, wo du
okay bist. Alles da?
Prognosen und das, der schafft es eh nie mehr und was weiß ich, waren mehr als Ding und und es ist jeder, der ihn jetzt sieht, mehr als beeindruckt. Also der hat nach 3 Monaten ist er wieder normal gegangen, nach 4 Monaten haben wir wieder 100 Kilo bewegt und wir sind jetzt im Bereich der Reha fertig mit schnell und explosiv und jetzt geht dann wieder die ganze Situation, dass wir ihn vielleicht wieder auf die Skistellen haben los und das geht aber nur, wenn man einen Arzt hat, wo die Kombination und die Kommunikation passt. Ja, und deswegen ist der Austausch extrem wichtig. Der Manu weiß, er kann sich auf mich verlassen, ich weiß, ich kann mich auf ihn verlassen. In dem Fall jetzt und so macht das Arbeiten einfach Spaß.
Wir hatten ja Dr. Kölner auch schon zu Gast im Podcast. Dann können wir jetzt gleich mal zusätzlich teasern. Wir hören mal alle die Folge an und dann verstehen wir vielleicht auch die Frage, die ich jetzt Marco stelle. Hast du aus dem Trainingsplan für ihn gemacht?
Nein. Ich kenn aber denjenigen, der den Trainingsplan versucht hat, für ihn zu machen. Aber ich verstehe den Dr. König dann natürlich. Der weiß natürlich, was notwendig gewesen wäre. Ja, aber wenn du einen vollen OP-Plan hast, ja, dann bist halt darauf bedacht, dass du schnellstmöglich wieder operieren kannst und nicht, ob du das funktionsfähigste Knie wieder hast im Nachgang.
Also euch zwei würde ich tatsächlich alles zubrauen, so zwischen den OPs noch nach Berchtesgaden fahren, weil für dich ist eher schwieriger, die Gerätschaften.
Also es wird ein bisschen kompliziert, immer ein LKW.
Markus, jetzt hast du ja auch Athletinnen, wie zum Beispiel der Mona Hofmeister, die wir auch schon in der Folge vom Pragmatisch Liga mitgehört haben, von der haben wir ja auch ein Statement bekommen.
Hallo, ich bin Ramona Hofmeister. Bin Snowboarderin in der Nationalmannschaft von Snowboard Germany. Seit 2019 bin ich schon im Athletiktraining und in physiotherapeutischer Behandlung bei Markus Hirschspiel. Und ich freue mich sehr, dass ich heute ein paar Worte dazu erzählen darf. Markus ist für mich weit mehr als nur ein Therapeut oder Trainer. Für mich ist er eine absolute Vertrauensperson und eine der wichtigsten Säulen auf meinem sportlichen Weg geworden. Ich habe mich physiotherapeutisch noch nie so gut aufgehoben gefühlt wie bei ihm. Was es für mich so besonders macht, ist die Kombination aus Fachwissen, Erfahrung und seiner Leidenschaft. Jede Einheit ist bei ihm strukturiert, zielgerichtet und trotzdem fehlt nie die passende Portion an Humor. Er motiviert, erfordert und erklärt und gibt mir das sichere Gefühl, dass ich auf meinem richtigen Weg bin. Dank ihm ist nicht nur mein Rücken stabil, sondern meine Leistungsfähigkeit ist auf einem ganz anderen Level. Für mich zählt Markus ganz klar zu den Besten in seinem Bereich und er trägt essentiell zu meinen Erfolgen in den letzten Jahren bei.
Wie gehst du mit solchen Reaktionen deiner Athletinnen und Athleten um oder Patienten dann am Ende?
Das freut einen natürlich, ja, weil ich natürlich sehr viel Herzblut, Energie und Hirn und Equipment da reinschmeiß in sowas, ja. Gerade im Fall von der Ramona war es ja so, ich habe sie ja damals immer nur von Instagram gekannt, ja. Und dann kam die Anfrage vom Bundestrainer, ob ich nicht die Ramona trainieren könnte, weil die hätte eigentlich alles, aber halt zu wenig Kraft. Und dann Man dachte, ja, nein, das ist wieder so ein Insta-Ding. Die postet so viel, die hat gar keine Zeit zum Training und das mache ich nicht. Und schlussendlich habe ich mich dann für ein Probetraining überreden lassen. Ja, in dem habe ich so Gas gegeben, das würde ich normal nie. Ja, und ja, gebissen ohne Ende und dann haben wir begonnen. Und wir arbeiten jetzt 6 Jahre zusammen und also ich habe also eine weibliche Athletin in dem Ausmaß, in dem Trainingseifer und in der habe ich sonst nie gehabt, also wo jetzt meine anderen Athletinnen wirklich nicht schlecht darstellen lassen will, die sind alle fleißig. Aber die Ramona hat gezeigt, wenn man Überdress rausgeht, wenn man leidensfähig ist und wenn man sich auf ein schlüssiges Konzept einlässt, seit die Ramona und ich zusammen trainieren, hat sie jetzt 4-mal Gesamtweltcup gewonnen, hat 2-mal Gesamtweltcup zweite, hat sämtliche Kugeln geholt, die man so gewinnen kann. Snowboard fahren hat es vorher schon gut können. Ja, und wenn sie das dann so schätzen weiß, dass das Training dann schlussendlich noch vielleicht das fehlende Fußenteil zu dem maximalen Erfolg war, dann freut uns das natürlich.
Das freut uns auch, vor allem aus der deutschen Sicht raus, weil es ist ja jede Medaille ist ja gut für den deutschen Verband. Gehen wir mal in den Punkt Prävention und Learnings rein. Viele denken erst an Therapie, wenn die Verletzung da ist. Welche drei Dinge kann jeder tun, um Verletzungen zu vermeiden?
Sich mit Krafttraining beschäftigen. Mehr muss er. Ja, also das ist einfach so, wenn komischerweise hört man ja gerade im alltäglichen Bereich oft von Bekannten, dass die Oma oder der Opa gestürzt ist und sagen, haben sie den Oberschenkel, Hals gebrochen, ist ja klar, gell, die bewegen sich ja nicht mehr, die Struktur hält ja dann nichts mehr aus. Ja, so. Gut, wenn jetzt jemand über 80 ist und ein bisschen einen eingeschränkteren Bewegungs- und Belastungsradius ist, dann ist es wahrscheinlich auch normal. Aber eigentlich weiß es jeder, weil er es sieht. Ja? Und wenn ich dann, ob jetzt das degenerative Probleme sind, die ich mir über Jahre hole, oder Verletzungsprävention, wenn ich am Eis ausrutsche, am Schnee ausrutsche, am Laub, und ich rutsche schnell weg. Und ich kann mein eigenes Körpergewicht auf einem Bein im Ausfallschritt nicht abfangen und bricht mir dann einen Unterarm, ja, dann weiß ich, an was ich arbeiten muss. Ja, weil wenn ich nicht mal meinen eigenen Körper schaffe, abzubremsen, dann erübrigt sich hier die Diskussion, was jemand braucht. Ja, und deswegen, es ist einfach so, also als Osteoporose-Prophylaxe, das weiß man, da gibt es die größte Studie von der WHO selber. Das Einzige, was bei Osteoporose wirklich was bringt, ist schweres Krafttraining. Ja, da muss man hinkommen. Ja. Ja, mit dem beginnt man nicht, weil sonst kannst du die Knochen mit dem Staubsauger zusammenhauen. Aber der Knochen ist das einzige Organ am Körper, das bis man stirbt zu 100% reproduktionsfähig ist, wenn er die adäquaten Reize bekommt. Ja, und das weiß man, welche Reize Knochen braucht. Der braucht Zugreize über Muskelansätze und Kompression und Biegespannung, dass die Osteoblasten mehr tun, wie die Osteoblasten, die abbauen. Und so ist es im muskulären Bereich auch. Ja, wenn ich einmal in der Woche zum Joggen gehe, dann ist es immer muskelerhaltend. Ja.
Definitiv. Was können denn Hobbysportler, die du ja auch trainierst, dürfen wir auch nicht vergessen, mal zu erwähnen. Wir haben ja aus unserer Folge Caro de Gunn, Schwester auf der Geburtsstation, die ja da auch schon von dir gelernt haben, ohne dass wir überhaupt wissen, dass wir jemals zusammenkommen. Mit bis zum Spitzensportler, was können die übernehmen und wo sollten sie eher vorsichtig sein?
Hobbysportler, also so, wir helfen auch Hobbysportlern, wenn wir die Zeit haben. Ich muss aber auch die Ernsthaftigkeit dahinter erkennen. Ja, weil das ist nur, weil jemand seinen Sport hobbymäßig ausübt. Deswegen muss er mit mir durch die Maximalkraft und dann muss er mit mir Schnellkraft trainieren und Explosivkraft trainieren. Und wenn jemand dazu nicht bereit ist, dann soll er es einfach bleiben lassen, aber halt auch nicht jammern. Und das Wichtigste ist, dass man sich jemanden sucht, der wirklich einen Athletiktraining-Ansatz hat in seiner Therapie, die über das Normale, ich mobilisiere und mache irgendwelche lustigen Übungen im Vierbilderstand und ziehe an bunten Bändern rausgeht. Ja, also man muss sich jemanden suchen, der einen wirklich belastbarer machen will, der ihn auf Belastbarkeit, auf die Belastungen, die man in seinem Sport macht, einfach vorbereitet. Ja, und das auch mit den adäquaten Mitteln dazu. Ja, und dann ist man relativ safe, würde ich sagen.
Sehr guter Tipp. Also es ist wirklich, ja, macht Sinn. Mach da rundes Bild, Markus. Schauen wir mal kurz in die Vergangenheit. Wenn du auf deine Arbeit schaust, was macht dich dann am meisten stolz?
Ich habe einmal diese Frage von einem Sportjournalisten gestellt bekommen. Und da habe ich ja noch relativ viel physiotherapeutisch auch gearbeitet, was ich jetzt ja nicht mehr so mache. Und da war es einfach so, dass ich gesagt habe, ja, also das war es mich ja. Weil die haben mich gefragt, ja, weil du so viele Olympiamedaillen mit deinen Athleten erreicht hast, WM-Titel, Deutsche Meisterschaften, wie auch immer. Also genau, am meisten macht mich eigentlich stolz, dass ich noch nie um die Weihnachtszeit mit einem Kofferraum voll Rotweinflaschen in der Gegend rumfahren musste, um mich bei den Ersten für die Zusammenarbeit von den letzten, vom letzten Jahr zu bedanken. Sondern wenn ich das Gefühl gehabt habe, dass ich mal der Trottel ist, dann habe ich es ihm gesagt. Und dass ich die Bude trotzdem so voll habe, wie ich sie voll habe. Das macht mich am meisten stolz, weil dann weiß ich, dass meine Arbeit passt.
Markus, ich habe mir ehrlich gesagt mit keiner anderen Antwort gerechnet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde mal die andere Podcast-Folge in die Shownotes mit rein. Bauen, ihr könnt euch die gerne an, und da sind ein paar krachlige Sätze auch von Markus drin, ein paar ganz, ganz wirklich ehrliche Sätze drin. Ich glaube, am meisten ist du stolz sein auf das, was du geschaffen hast, und vor allem, dass du heute noch so dastehst, wie du dastehst, weil wie wir auch mitgekriegt haben, hast du ja auch schon ein paar gesundheitliche Schläge abbekommen und trotzdem geschafft, immer wieder aufzustehen. Und da muss man auch deiner Familie große Lob aussprechen, dass sie da man wirklich da immer noch an deiner Seite stehen und dich da auch so unterstützen. Sensationell. Im Vorfeld der Aufnahme hatte ich ja noch ein bisschen Zeit, auch mit deiner Pferde an der Anmeldung zu sprechen, die seit 2016 gesagt hat, dass sie da ist. Und man merkt bei euch einfach, das ist eine runde Geschichte. Und zwar vom Eingang, wie man da hinkommt, bis zum ersten Kontakt. Wirklich, wirklich toll. Markus, vielen Dank für deine Klarheit, für deine Leidenschaft und für deine Botschaft. Gute Therapie ist kein Zufall, sondern Planung, Präzision und Haltung. Und manchmal bedeutet es Return to Stronger. Wir packen alle Links zu Markus in die Shownotes und freuen uns auf euer Feedback. Und sagen bis zum nächsten Mal. Bei Zwischen Medizin und Vision, Medizin im Gespräch. Und Markus, vielen, vielen lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast, während in das Training da oben.
Ich sage danke für die Einladung zu deinem Podcast. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war sehr, sehr angenehm.
Danke dir.
Das war Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns, wenn du unseren Podcast abonnierst, weiterempfiehlst und natürlich wieder reinhörst. Hier sprechen wir mit Menschen, die Medizin leben. Über Herausforderungen, Chancen und das, was wirklich zählt. Vertrauen, Wissen und der Blick nach vorn. Du findest uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie auf Instagram unter @zwischenvisiteundvision. Wo wir dir spannende Einblicke und Updates zu den kommenden Folgen bieten. Noch näher dran bist du über unseren WhatsApp-Kanal oder du schreibst uns einfach direkt an kontakt@zwischenvisiteundvision.com mit deinen Fragen, Themenwünschen oder Anregungen. Bleib gesund, neugierig und offen für neue Perspektiven. Dein Podcast-Team Zwischen Visite und Vision, Medizin im Gespräch.